Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Meryl Streep als biestige Modemagazinchefin ist zurück. 20 Jahre nach dem ersten Teil, jetzt im Kino. Der Teufel trägt Prada 2.
Ich habe sie nicht eingestellt. Ich muss nur darauf warten, dass sie scheitern. Wieso nehmen Sie nicht die Bahn, Liebes?
Tja, so kennt man sie von damals, aber ist die Rolle damit nicht auch irgendwie ausgelutscht? Und was hat uns die Story heute noch mitzuteilen, außer nostalgischen Referenzen? Eine Film- und Modekritik gleich hier im Kompressor. Außerdem schauen wir nach Kassel, da gibt es nämlich ein neues Comic-Festival. Herzlich willkommen. Am Wochenende, direkt nach dem 1. Mai, findet in Kassel das Turning Pages Festival statt, und zwar zum ersten Mal. Jetzt könnte man sagen, noch ein Comic-Festival, braucht es das? Oder man könnte sagen, wieso hatte Kassel bisher eigentlich keins? Denn Kassel ist neben Hamburg, Leipzig, München und Berlin ein wichtiger Comic-Standort in Deutschland. Nicht nur sitzt da der Rotopol Verlag, es gibt auch einen Comic-Studiengang an der Kunsthochschule Kassel, wo seit einem Jahr die Szenegrößen Marie Pohl und Sascha Hommer unterrichten. Also, was geht bei diesem Festival in Kassel? Jiaqi Ho ist Meisterschülerin an der Kunsthochschule und Teil des Orga-Teams bei diesem Festival. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Also Kassel ist ja sowas wie eine heimliche Comic-Hauptstadt. Wie kommt es, dass da bisher eben noch kein Comic-Festival war?
Ja, also ich glaube, es ist nicht ganz richtig, dass es hier noch kein Festival gab. Es gab hier zum Beispiel immer das Festival für grafisches Erzählen. Das ist vom Literaturhaus in Kassel und das ist immer so alle 2 Jahre. Und da kommen schon auch sehr bekannte, publizierte Comic-Autorinnen zu Gast her. Mhm. Und es gab auch so Versuche, sowas zu etablieren. Und das immer während der Dokumentarjahre stattgefunden hat. Das hat sich immer Augenblick-Sien-Fest genannt. Aber wie gesagt, während der Dokumentarjahre heißt alle 5 Jahre einmal und sonst nicht. Und daher hat ja sowas gefehlt wie ein Festival, das jährlich wiederkehrend ist und vor allem auch so lokale Comic-AutorInnen und KünstlerInnen in den Fokus stellen, die auch eher aus so einer, auch aus einer publizierten Comic-Richtung kommen, aber auch aus so Self-Publishing und so einer Indie-Szene kommen.
Mhm. Und woher jetzt die Idee, sozusagen der Drive, das eben jetzt doch zu etablieren?
Also ich glaube, das hat viel auch mit mehreren Sachen zu tun, die sich gerade ergeben haben. Es gab jetzt so eine Generation an Alumnis, die sich viel über diese Sache unterhalten haben. Das ist hier in Kassel dafür, dass ja so viele tolle Comic-Autorinnen und Künstler hierher kommen. Das ist hier irgendwie so eine fehlende Comic-Struktur, also dass es eine Comic-Struktur fehlt. Was auch der Grund ist, warum diese Personen halt auch nicht hier bleiben, wenn es hier das eben nicht gibt. Aber bevor uns halt noch mehr Leute sozusagen wegziehen, möchten wir vielleicht diesmal die Personen sein, die eben das versuchen zu etablieren. Also vor allem meine Kollegin Karin Hertfelder, die selbst auch publizierte Comic-Autorin ist. Sie hat das besonders initiiert und wir dachten uns, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und nachdem ein paar von uns jetzt ihren Abschluss gemacht haben, haben wir uns gedacht, wir stoßen das jetzt als großes Projekt an und haben das seit letztem Jahr dann angefangen zu planen mit ganz vielen Personen auch aus der Comic- und Illu-Klasse in Kassel.
Und da soll es ja alles geben, was das Comic-Festival Herz begehrt. Also Ausstellungen, Workshops, Lesungen, Talks. Unter anderem habe ich gesehen, die Frage nach der Trennung von Manga und Comic, warum es die überhaupt gibt. Was kann man da vorab vielleicht schon sagen? Dann, ihr habt ja auch einen Manga-Zeichner zu Gast.
Also ich glaube, es kommt schon auch aus der Tradition von diesen Sachen. Und es stimmt ja schon, dass Mangas bzw. Comics aus Japan in Japan einer komplett anderen Art von Comic-Industrie angehören. Also vor allem von so Serialisation und erscheinen in regelmäßigen Comic-Magazinen. Also einer sehr industriellen, sage ich mal, Comic-Industrie. Mhm. Die auch mit teilweise anderer Formsprache und Comicsprache arbeitet als westliche Comics. Und als diese verschiedenen Comics dann halt in Deutschland oder in Europa sozusagen aufeinandertreffen, hat man, glaube ich, aus Tradition so ein bisschen das Bedürfnis, sie zu kategorisieren. Aber mittlerweile, so würde ich sagen, dass diese Trennung sich wirklich so sehr vermischt hat und die immer mehr aufgebrochen wird, aber diese Kategorisierung noch da ist, was halt bei vielen Menschen auch zu Ablehnung führt oder auch in Verlagen ist das dann für manche Verlage auch das Ausschlusskriterium, wenn man einen ausdrücklichen Manga-Stil hat oder wenn man eben keinen Manga-Stil hat, wenn es zum Beispiel ein Manga-Verlag ist. Und da sind unter anderem andere europäische Länder, wie in Frankreich zum Beispiel, ist da diese Hürde auch schon länger überwunden gewesen.
Ah, interessant, interessant. Außerdem gibt es noch das Thema migrantische Perspektiven im Comic und auf den Comic. Vielleicht nur ganz kurz, wen habt ihr da auf dem Podium? Worum geht's im Einzelnen?
Also in dem Talk spezifisch haben wir die Gäste aus einem Riso-Studio namens Misprints, was in Kassel jetzt in letzter Zeit gegründet worden ist. Und auch eine unserer wichtigen KollaborationspartnerInnen sind für das Festival. Und wir haben auch schon, also ich persönlich moderiere diesen Talk und habe mit diesen Personen auch schon viel zusammengearbeitet. Da sind Berliner Erbi und Kana Nishimori, die beide zu Misprints gehören und auch eine kleine Bibliothek an publizierten Zines sammeln, die aus verschiedenen kulturellen Kontexten kommen, also vor allem auch eine nicht-westliche Perspektive zentrieren. Mhm. Und eben auch Hyunsoo Shin, die selbst auch Comiczeichnerin ist und die auch viel vertreten ist in verschiedenen kleinen Comic-Festivals. Und wir reden halt zusammen darüber, weil wir eben halt nicht ausdrücklich nur Comiczeichnerinnen sind, sondern auch verschiedene andere künstlerische Praxen haben in diesem Kollektiv, sage ich mal. Und da reden wir so ein bisschen generell darüber, wie unsere migrantischen Perspektiven unsere künstlerischen Arbeiten beeinflussen und wie wir sie auch deutlicher oder weniger deutlich in unseren Arbeiten zu Vorschein kommen. Genau.
Ja, und dieses Festival soll ja dann eben in Zukunft auch regelmäßig stattfinden. Vielleicht zur Finanzierung nur ganz kurz. Wird das so sein? Ist das einigermaßen gesichert?
Also wir versuchen es auf jeden Fall. Dieses Jahr hat es überraschend gut geklappt, sodass wir genug Förderungen für das erste Mal beantragen konnten, dass eigentlich alle Kosten gedeckt sind. Also ein großer Teil davon ist von der Kulturförderung der Stadt Kassel und die werden wir bestimmt nächstes Jahr auch beantragen und auch wie dieses Jahr auch noch weitere Förderungen uns dafür anmelden. Aber so wie dieses Jahr zum Beispiel ist die Kulturförderung der Stadt Kassel auch ein bisschen weniger ausgefallen, als wir vermutet hatten und nächstes Jahr wissen wir nicht so, mit welchen Unregelmäßigkeiten wir noch rechnen müssen. Aber wir haben dazu auch auf jeden Fall einen Verein gegründet, einen Verein für grafisches Erzählen. Und wir bewerben uns auf jeden Fall für Veranstaltungen und für Vereinsförderungen. Und da kann man in letzter Zeit immer nicht so ganz sagen, welche Kulturförderungen einem noch zustehen, auch nach den ganzen Kürzungen, die uns jetzt allen passiert sind in ganz Deutschland.
Das ist wohl wahr. In Berlin kann man da auch ein Lied von singen. Genau. Ja, das Turning Pages Festival am Wochenende in Kassel. Das waren Hintergründe aus dem Orga-Team von Kunsthochschülerin Jiaqi Hu. Vielen Dank und viel Erfolg.
Vielen lieben Dank.
Die Geschichte der sogenannten Trostfrauen hat die Südkoreanerin Kum Suk Jeonri Kim in ihrem Comic Gras beeindruckend aufgearbeitet. Es geht ja um das Schicksal der Sexsklavinnen der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Das waren Koreanerinnen, aber auch Chinesinnen. Erzählt ist der Comic anhand der Geschichte der koreanischen Überlebenden Lee Ok-sun. Jetzt ist er auf Deutsch erschienen und übersetzt von Nathalie Han, Vorsitzende des Berliner Korea-Verbandes. Danke, dass Sie da sind und willkommen im Studio. Hallo.
Ja, hallo.
Nathalie Han, Sie haben Lee Ok-sun selbst mehrfach getroffen. Sie ist letztes Jahr leider verstorben. Sie wäre heute fast 100 Jahre alt. Wie haben Sie sie erlebt?
Ja, das ist eine ganz starke Persönlichkeit und mit ganz viel Humor. Also ich glaube, in dem Buch wird ihre besondere Charakter auch wiedergegeben. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben sie 2013 und 14 nach Deutschland eingeladen und haben einen kleinen Minibus ausgeliehen und durch ganz Deutschland getourt. Also wir hatten sehr viel Freude mit ihr gehabt.
Dass sie Humor hat, ist ja angesichts dieser Biografie nicht selbstverständlich. Ihre Lebensgeschichte ist sehr traurig, sehr dramatisch. Der Comic erzählt ja ihr Schicksal als Zwangsprostituierte von der Kindheit an, mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen, sehr einfühlsam, sehr berührend erzählt. Was hat Sie daran beeindruckt und dann eben auch veranlasst, das auf Deutsch zu übersetzen?
Ja, ich bin vom Verlag Avant angesprochen worden, ob ich das Buch übersetzen möchte. Angesichts dessen, dass ich so viel zu tun habe, habe ich erstmal gezögert. Es ist ein ganz dickes Buch. Und dann habe ich, weiß ich, dass über am Ende des Jahres und zum Anfang des Jahres, dass es bei uns etwas ruhiger ist und habe ich mir dann vorgenommen, Übersetzungsarbeit ist für mich wie eine Meditationsarbeit, weil man eine Seite für Seite übersetzt. Dann am Ende hat man dann das gesamte fast 500 Seiten übersetzt. Das gibt ja auch eine gewisse Befriedigung. Und weil ich ja auch Frau Ok-sun sehr schätze und auch das Buch ist so toll, ich konnte nicht Nein sagen. Und ich war sogar etwas neidisch auf die Autorin, weil sie wirklich viel tiefere Geschichte, Einblicke in das Leben von Frau Ioksson hatte. Als wir dann also immer öffentliche Veranstaltungen gemacht haben, hat sie ja natürlich nicht so viele intime Geschichten erzählt und auch gar nicht über aus ihrer Kindheit. Und auch später, was nachdem sie dann in China zurückgelassen wurde und was sie dann erlebt hat, das sind ja wirklich komplexe Geschichten, habe ich nicht mitbekommen. Und deswegen war diese Übersetzungsarbeit sehr wichtig und das ist ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswertes Buch.
Mhm. Die Comic-Künstlerin Kum Suk Jeondri Kim macht ja da eben ihre eigenen Begegnungen damals mit Lee Ok-sun zu einer Erzählebene in dem Comic. Wie finden Sie diese Idee?
Ich finde das ganz toll, weil es ist ja auch ganz klar ist, dass sie große Verantwortung trägt, in das Leben jemand anderes, die so Traumatisches erlebt hat, zu erzählen. Also sie hat versucht, also sich auch selber in der Situation zu reflektieren. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich mich auch selber wiedergefunden habe.
Inwiefern? Selber?
Ja, also wenn man dann, also ich engagiere mich ja schon sehr lange dafür, aber wenn ich Überlebende getroffen habe, da ich immer sehr zurückhaltend intime Sachen ja, zu fragen. Und das macht die Autorin auch, das ist ganz besonders auch. Und auch ihre Zweifel und allem in allen Facetten hat sie so gut dargestellt.
Ja. Sie öffnet ja ganz langsam eben dieses Thema, also der Zwangsprostitution. Also sie wurde als Kind verschleppt, muss man sagen, dann eben in China auf chinesischem Gelände eben von japanischen Soldaten missbraucht. Hundertfach, muss man sagen. Ein wirklich dramatisches Schicksal, ist auch krank geworden. Sie war also mit schwerer Arbeit die ganze Zeit belastet und später konnte sie dann aus dieser Situation irgendwann heraus, aber es war natürlich wahrscheinlich, kann man sich vorstellen, eben auch sehr lange Zeit mit großer Scham behaftet. Und bis heute ist es ja auch so, dass Japan eigentlich nicht dieses Kapitel wirklich aufarbeitet, etwa Schuld eingesteht oder eine Entschuldigung oder gar Entschädigung zahlt, richtig?
Ja, japanische Regierung, also nicht die Regierung selber, sondern einzelne Premierminister haben sich schon entschuldigt. Nur es war nicht immer so glaubhaft, weil wenn sie sich entschuldigt haben, wurde dann von der nächsten Premierminister wieder das geleugnet. Und das ist das Problem, was die Betroffenen sagen. Wir wollen eine aufrichtige Entschuldigung, dass auch standhaft ist, dass nicht geleugnet wird. Weil das ist ja sehr traumatisierend auch.
Es kommt ja im Comic auch raus, dass Lee Ok-sun auch verbittert ist deswegen, ne, dass sie auch immer wieder sagt, die Japaner müssten sie eigentlich entschädigen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie das Ganze auch erzählt wird, also gezeichnet wird, also die sexuelle Gewalt, das sind seitenlang schwarze Kästchen, also schwarze Nacht, die Gesichter der Vergewaltiger sind schwarz, überall schwarze Flecken. Das ist auf eine besondere Art natürlich dargestellt. Es ist, würde ich sagen, gar nicht voyeuristisch. Also man wird dort nicht die körperliche Verletzung oder so direkt sehen. Ist das sozusagen das Richtige, das so aufzuarbeiten, oder müsste man das eben noch viel drastischer klar machen?
Also ich würde, also wie das Stichwort gefallen ist, voyeuristische hier zurückhaltend darstellen, weil das geht ja um die Erfahrung und diese schwarze Szene zeigt das ja auch, diese Ohnmachtsgefühl, wenn so etwas Gewalt an einem passiert. Die Sprachlosigkeit, dass man nicht drüber sprechen kann. Und ich finde, das ist sehr gut dargestellt worden, als wenn man so in Details das zeigen würde.
Also beim Übersetzen sind Ihnen da auch Dinge begegnet, die Sie so nicht direkt übertragen konnten, weil sie eben auf Deutsch nicht so gut darstellbar sind?
Nein, es ging relativ gut, weil das sind ja Dialoge, was der Vorteil von einem Comic auch bringt. Aber die Figuren, also das war total schön, also wie die Autorin selber das Herz von Frau Ioksson ja öffnen konnte, weil Frau Ioksson von früheren Zeichnungen von ihr, wo sie immer das kleine Geschwister auf dem Rücken getragen hat, ich glaube, das war so etwas, wodurch sie durch diese Zeichnung das Herz von Ioksson aufweichen konnte und sich da geöffnet hat. Und das sind so Momente, das mich sehr, sehr erfüllt hat und glücklich gemacht hat.
Sie sind, wie gesagt, mit diesem Thema weiterhin sehr beschäftigt. Sie haben ein Museum der Erinnerung eben an diese sogenannten Trostfrauen mit aufgebaut. Wie sieht das jetzt im Moment aus? Würden Sie auch sagen, das Thema ist inzwischen besser bekannt?
Ja, auf jeden Fall. Durch diese ganzen Konflikte, die wir aufgestellt haben, die Friedensstatue, das Verbrechen der japanischen Militärs symbolisieren soll und aber auch vor allem den Mut der Frauen, die das Schweigen gebrochen haben, wurde ja durch das Bezirksamt Mitte ja entfernt. Und das hatte wirklich, dieser lange Kampf hat zur Folge, dass wir wirklich sehr bekannt geworden sind.
In Berlin, ne?
In Berlin und weltweit. Also wir bekommen jeden Tag eine Anfrage, Interviewanfragen von Wissenschaftlerinnen, von Masterabschlussarbeiten und Abiturientinnen. Das ist wirklich toll, dass sie sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen.
Nathalie Hann, die den Comic Gras ins Deutsche übersetzt hat, heute im Avant Verlag erschienen. 483 Seiten, kostet 35 Euro. Vielen Dank für diesen Besuch im Studio. Danke.
Ja, ich würde noch eine kleine Ankündigung machen. Mhm. Es gibt eine Lesung mit der Autorin am 3. Mai im ZKU, das ist in Moabit, Zentrum für Kunst und Urbanistik, in der Siemensstraße 28 um 16 Uhr gibt es eine Lesung. Und da sind Sie alle herzlich eingeladen.
Und übrigens, ja, die Autorin Kumsuk Gendry Kim wird als Stargast des Berliner Comic Festivals Invasion am 9. und 10. Mai zu Gast sein. Also auch dieser Termin sei noch angekündigt. Danke, Frau Hahn.
Ja, danke schön auch für die Einladung.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Parsons.
The Darkest Files ist am Abend mit dem Hauptpreis für das beste deutsche Computerspiel ausgezeichnet worden. Entwickelt wurde das Detektivspiel vom Berliner Studio Paint Bucket Games. Darin schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer Staatsanwältin in der Nachkriegszeit und bringen gegen Widerstände NS-Verbrechen vor Gericht. Was die Jury überzeugt hat, erklärt die Vorsitzende Sabiha Jelal.
Der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich das Gameplay und aber natürlich auch die Tatsache, dass sie es wirklich hinbekommen haben, eine ganz tolle Waagschale hinzukriegen zwischen Spielspaß und dem ernsten Thema. Das vermittelt auch auf ganz innovative und tolle Storytelling-Art und Weise, ist aber gleichzeitig trotzdem noch in seinem Kernpunkt ein Spiel.
Sabiha Jelal, Juryvorsitzende beim Deutschen Computerspielpreis. Er gilt als wichtigste Auszeichnung für die deutsche Games-Branche. In den 15 Kategorien werden Preisgelder von insgesamt 800.000 Euro vergeben. Die Biennale in Venedig ist eine der wichtigsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Traditionell ist auch der Vatikan dabei vertreten. In diesem Jahr widmet er seinen Beitrag der heiligen Hildegard von Bingen und bespielt erstmals sogar zwei Orte. Nun hat der Vatikan die Kunstschaffenden bekannt gegeben, die der Kirchenlehrerin, Komponistin und Dichterin des 12. Jahrhunderts huldigen werden. Federführend für das Vatikanprojekt ist der Schweizer Kurator Hans-Ulrich Obrist. Unter den 24 Beteiligten sind so bekannte Namen wie Jim Jarmusch, Patti Smith und Brian Eno. Auch der kürzlich verstorbene deutsche Regisseur und Autor Alexander Kluge ist dabei. Seine monumentale Hildegard-Installation in der Kirche Santa Maria Auxiliatrice aus Film- und Digitalcollagen war sein letztes Werk. Der US-amerikanische Spielzeugdesigner Roger Sweet ist mit 91 Jahren gestorben. Er hatte in den 1980er Jahren zusammen mit dem Designer Mark Taylor die Actionfigur He-Man und die Figurenserie Masters of the Universe entwickelt. Auf die Spielzeugfiguren folgten Cartoonserien, Videospiele und Filme. Bald kämpft der muskuläre blonde Superheld wieder auf der großen Leinwand. Der Spielfilm Masters of the Universe soll Anfang Juni in die Kinos kommen. Darin spielt der Brite Nicholas Galitzine den Prinzen Adam, der eines Tages das Zauberschwert findet, mit dessen Hilfe er Superkräfte erlangt und zum mächtigsten Mann des Universums wird, zu He-Man.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Tentakelmonster und Finsternis auf der Erde, gleich unsere Computerspielkritik hier im Kompressor. Saras für die PlayStation 5 erschienen und gleich besprochen von unserem Spieleexperten Markus Richter. Im Studio weiter Max Oppel, hallo. Der Teufel trägt Prada bekommt eine Fortsetzung 20 Jahre nach dem Original. Heute ist Kinostart. Ja, und das durfte die Fans von damals natürlich begeistern, denn Meryl Streep als alter Ego der Vogue-Tyrannin Anna Wintour ist wieder dabei. Ebenso Anne Hathaway, damals ihre Untergebene, diesmal in einem anderen Job. Nur trägt dieser Stoff 20 Jahre später noch. Das wollen wir von unserer Kritikerin erfahren, Podcasterin und Kostümbildnerin Freya Herrmann. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Also, wie erzählt Der Teufel trägt Prada 2 diese Geschichte weiter?
Ja, Miranda Priestly ist immer noch Chefredakteurin von Runway und die Zeitschrift erlebt nun aber zu Beginn des Films einen Skandal, weil sie eben nicht wirklich recherchiert haben und schlechte Arbeitsbedingungen bei einem Modekonzern, ja, im Artikel, den sie darüber geschrieben haben, kein Thema sind. Und deshalb kommt nun Andy Sachs zurück zu Runway. Sie ist immer noch gespielt von Anne Hathaway. Und während sie vor 20 Jahren die zweite Assistentin der Chefredakteurin war und somit gedemütigt wurde, ist sie mittlerweile erfolgreiche Investigativjournalistin und soll nun das Image von Runway ändern. Und das ist aber gar nicht so leicht, weil das Magazin mittlerweile abhängig von Werbekunden ist. Und bei einem davon arbeitet mittlerweile Emily Charlton, gespielt von Emily Blunt. Die war auch vor 20 Jahren dabei.
Also Runway sozusagen das Pendant zur Vogue. Die gleichen Hauptdarstellerinnen eben wie vor 20 Jahren, aber in neuen Rollen. Wie wird ansonsten auf den ersten Teil wirklich angespielt?
Ja, wir können ja mal in eine Szene reinhören. Da kommt Andy Sachs zurück zu Runway und trifft auf Charlie, den neuen zweiten Assistenten der Chefredakteurin, also auf die Rolle, die sie selbst früher innehatte.
Hi. We weren't properly introduced yesterday. I'm Andy Sachs.
Charlie, I'm the second assistant.
Hi, Charlie.
Hey, everybody just calls me Charlie with a chair, if you want, because Amari won't let me leave my desk. Oh, no, it's okay. A million girls would kill for this job.
Heard that.
Okay, wir haben gehört, wie Charlie sich eben als Charlie with a chair, also Charlie auf dem Stuhl, vorstellt. Genau wie Andy damals darf er nämlich seinen Stuhl nicht verlassen, ziemlich toxic, um keine Anrufe zu verpassen. Der Film streut sehr viele solche Easter Eggs, also Momente, die man als Fan erkennen kann, ein. Und wie im Clip angedeutet, haben sich auch einige Dinge überhaupt nicht verändert. Denn genau wie im ersten Teil gilt immer noch, a million girls would kill for this job.
Und wie hat sich, sagen wir mal, die Verlagswelt jetzt im zweiten Teil verändert? Denn in der Realität ist in den letzten 20 Jahren da ja schon einiges passiert.
Ja, es gibt einige Veränderungen, zum Beispiel in der Person der Miranda Priestly, die ja angelehnt ist an Anna Wintour und im ersten Teil so ein relativ gut beobachtetes Chefmonster ist, im zweiten Teil allerdings sehr viel unentschiedener daherkommt. Sie hat sich ein bisschen an die neuen Regeln gewöhnt, hängt mittlerweile ihren Mantel selbst auf. Gleichzeitig kann sie sich aber auch nicht an diskriminierungssensible Sprache gewöhnen und braucht dafür eine Assistentin oder Sensitivity Coach, die sie permanent zurechtweist. Das kommt etwas unentschieden und auch eher ununterhaltsam daher. Mhm. Der Verlag hat sich auch sehr verändert. Angelehnt an die reale Welt ist er damit konfrontiert, Werbeauftraggebern gefallen zu müssen.
Da können wir auch noch mal einen Ausschnitt reinhören. Emily Charlton, die andere Assistentin von damals, arbeitet da für einen wichtigen Werbekunden von Runway, empfängt dann zu einer Besprechung, bei der sich eben Andy Sachs dann in ihrer neuen Rolle als Investigativreporterin vorstellt, was aber Emily offenbar wenig beeindruckt.
All right, come on in, everybody. Take a seat. Lots to discuss. Mm-hmm. Where would you like to start?
Okay, so, I am the new features editor at Runway.
No, you're not.
Direkter Widerspruch, also.
Ja, wir sehen hier, wie sich die, beziehungsweise hören, wie sich die Machtverhältnisse sehr verändert haben. Darum gibt es auch keine wirkliche Kritik daran, dass Werbetreibende mittlerweile so großes Mitspracherecht in Modepublikationen haben. Denn auch der Film ist ja längst das geworden, was man an der Mode-Journalismus-Bubble kritisieren könnte, nämlich ein Teil von Content-Kreation.
Und wie verhält sich da der Film zu diesen neuen Formen der Modeberichterstattung?
Da bleibt er sehr unklar. Einerseits wird die Veränderung und Kommerzialisierung des Journalismus und Modejournalismus beklagt. Andererseits will Priestly der neue Head of Global Content werden. Und es wundert natürlich nicht, dass der Film sich da überhaupt nicht klar positionieren kann, denn die Premiere in New York war nicht nur ein Schaulaufen von Promis und Influencern, sondern vor allem auch Anlass für Markenkooperationen und Content Creation. Und auch das Auftreten von Stars wie Heidi Klum, Lady Gaga oder dem US-Celebrity-Stylist La Roche soll einen Internet-Hype zur Folge haben. Ich muss sagen, das ist zusammen mit den sehr deutlichen Produktplatzierungen teilweise sehr schwer zu ertragen.
Ja, da will sich sozusagen jeder noch sein Teilchen dran sichern, offenbar. Die Frage ist, ob der Plan dann aufgeht, ob die Fans mitmachen. Also gibt es schon Reaktionen auf Social Media, dass dieser Hype funktioniert oder vielleicht eben doch nicht so funktioniert?
Noch ist der Film in Deutschland ja nicht in den Kinos. Mhm. Was klar ist, ist, dass in den letzten Monaten ziemlicher Hype aufgebaut wurde und zumindest in meinem Feed Der Teufel trägt Prada auch nie wirklich weg war. Es ist ein ganz klarer nostalgischer Bezugspunkt für viele Millennials. Das liegt auch an den unfassbar tollen Kostümen im ersten Teil. Da denke ich zum Beispiel an den legendären Chanel Boots Look, den Andy trägt, nachdem sie umgestylt wurde, um in die Fashion-Welt zu passen. Ich glaube, der Film versucht wirklich über diese nostalgischen Bezugspunkte zu glänzen. Zum Beispiel sollen auch so Gefühle von Zusammengehörigkeit unter Frauen geweckt werden. Das geht aber leider schief, da es wirklich eher Girlboss-Momente gibt, die der Film bietet. Mhm. Was ich sehr interessant finde, ist, wie Tech-Bros in diesem Film vorkommen, weil der Film sie gleichzeitig kritisiert als Menschen, die jetzt das Magazin umkrempeln wollen und vor allem auf KI setzen wollen. Er kritisiert aber natürlich nicht das System dahinter, das sich Der Teufel trägt Prada 2 ja auch zu eigen macht. Tech Bros kommen hier als Boyfriends, Ex-Boyfriends und Gorotex tragende Geldgeber vor. Das ist natürlich eine Art Pseudokritik, weil das wahre Problem an Tech Bros ist ja überhaupt nicht deren angebliche Inhaltslehre. Die haben ja starke Inhalte, mit denen sie unsere Welt umkrempeln und Demokratien abbauen wollen. Sie werden allerdings im Film eher als mittelmäßige Boyfriends inszeniert mit uncoolem Style. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Film von einer jüngeren Generation aufgenommen werden wird. Im Vorfeld gab es ja Boykottaufrufe, da es eine sehr stereotyp inszenierte, asiatisch markierte Nebenfigur gibt. Und ich habe das Gefühl, dass der Film einfach gleichzeitig divers sein möchte, sich aber nicht ernsthaft mit dem Thema beschäftigt und gleichzeitig auch sehr rückwärtsgewandt ist.
Also wir haben schon einige kritische Punkte jetzt von dir gehört. Vielleicht aber, das ist ja schon auch spannend, gerade bei dem Titel, Kostümbilder, die müssten ja eben bei einem Film, der in der Modewelt spielt, besonders wichtig sein.
Absolut. Darum war ich auch sehr gespannt auf diese Fortsetzung. Muss aber leider sagen, dass der Film kostümbildnerisch nicht an den ersten Teil anknüpfen kann. Also die Kostüme von Molly Rogers könnte man als sehr uninspiriert und leider auch überhaupt nicht character-driven bezeichnen. So erschließt es sich mir zum Beispiel gar nicht, warum Andy Sachs, die ja Journalismus leben und verkörpern soll, eher aussieht wie eine Person, die im Einzelhandel arbeitet. Also sie hat wirklich sehr nichtssagende Zweiteile an und auch eine Perlenkette. Visuell ist sie da überhaupt nicht als Individuum lesbar oder erkennbar.
Wie kann denn sowas sein? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, dass hier die Wirkungsabsicht war, dass die Figur wirklich allen gefallen soll und dass sie sehr erfolgreich rüberkommen sollte. Es gibt auch eine sehr verwirrende Storyline, wo sie eine Wohnung kauft. Und das kommt mir alles so abgehoben und unecht vor, dass es wirklich kaum Bezugspunkte zu den Leben in der Polykrise vieler Millennial-Frauen gibt.
Also keine Empfehlung, richtig?
Ja, also ich würde tatsächlich empfehlen, sich lieber mit dem ersten Film nochmal hinzusetzen oder gleich eine Revolution anzuzetteln.
Das wäre natürlich besonders spannend. Der Teufel trägt Prada 2 ab heute im Kino. Das waren Hintergründe und die kritische Einordnung von unserer Kritikerin Freya Hermann heute. Vielen Dank. Wer schon mal eine Sonnenfinsternis gesehen hat, der weiß, das ist ja eine durchaus mystische Erfahrung, löst bei einigen auch Weltuntergangsfantasien aus. Aber wenn dann auch noch Tentakelmonster dazukommen, dann sind wir glücklicherweise nicht mehr in unserer Welt hier auf der Erde, sondern eher im neuen Computerspiel Saros, das Markus Richter für uns ausprobiert hat. Hallo.
Hallo.
Also Markus, wir brauchen mehr Details. Worum geht's?
Es geht um den fremden Planeten Carcosa. Dort wurde ein Element entdeckt, das ist sehr energiereich und deswegen soll es natürlich abgebaut werden. Und also wurden da irgendwie so drei Kolonieschiffe, Raumhinschiffe hingeschickt mit tausenden Leuten und die sind dann aber plötzlich verschwunden, Kontakt abgebrochen. Und der Hauptcharakter, den man dann auf diesem Planeten spielt, Arjun Devrash, ist ein sogenannter Vollstrecker einer Eliteeinheit. Die soll eben schauen, wo sind alle geblieben, weil der Auftraggeber ist kein Staat, sondern ein Konzern. Deswegen soll bei dieser Rettungsmission gleich auch noch schön dieses neu entdeckte Element abgebaut werden.
Lucenit, es machte diese Welt möglich. Es machte sie wundervoll. Hat das Ufer auf ihre Herrlichkeit geblickt und seinen Glanz mit Carcosa geteilt? Lucenit.
Das klingt nicht nur ein bisschen wahnsinnig, das ist es auch. Man weiß weder als Spielerin noch als Charakter, was dieser Typ hier von Ufern und der Herrlichkeit redet. Man sucht also nicht nur die eigenen verschollenen Leute, sondern muss auch noch damit kämpfen, dass Leute aus der eigenen Crew nicht nur wahnsinnig werden, sondern manchmal auch zu Mördern.
Oha, also wenn man jemand selbst spielt, der von Beruf Vollstrecker ist, dann wird man wahrscheinlich das Ganze auch nicht friedfertig lösen, oder?
Genau, ich möchte jetzt mal kurz in einem ganz kurzen Genrebrief erklären, was das Spiel ist. Es ist nämlich ein Incremental Third-Person Bullet Hell Shooter Roguelike. Alles klar?
Ja, natürlich. Sag ich jeden Tag in diese Wortkette.
Natürlich, das hört sich so an. Und das heißt, man sieht den Charakter von schräg hinten, also an der Schulterkamera quasi. Man läuft ja in eine 3D-Welt und bekämpft Gegner. Das ist also Third Person, ne? Dritte Person, die Perspektive. Diese Gegner schießen auf dich, aber relativ langsam. Sie schießen so halbdurchsichtige Kugeln in so verschiedenen Mustern und Farben. Und je nach Farbe muss man an diesen Mustern ausweichen oder kann die Kugel mit einem speziellen Schild quasi aufsammeln, um so wiederum Energie für eine eigene Waffe einzusammeln. Und diese Kugeln füllen manchmal das ganze Spielfeld. Das ist dann so ein sehr hektischer Hindernislauf. Man muss dabei auch noch zurückschießen. Das ist der Bullet Hell Shooter Teil, also Kugelhölle, durch die man da läuft. Mhm. Und jetzt zum letzten. Sterben ist Teil des Spiels. Man stirbt, das wird auch in der Geschichte erzählt, immer wieder und wird durch unklare Alien-Technologie zum Leben erweckt. Und dann geht alles von vorne los und dabei ändert sich die Welt. Das Leveldesign wird diesmal neu zufällig generiert und dieses Genre, also dieses Sterben und dann prozedural generierte Level, das heißt Roguelike. Und weil man, wenn man stirbt, nicht alles verliert, sondern auch bestimmte Ressourcen sammeln, den Charakter permanent upgraden kann, ist sein Incremental Roguelike. Und dann sind wir angekommen bei Incremental Third-Person Bullet Hell Shooter Roguelike. Also ein actionreiches Rumgeschieße, das sich immer wieder wiederholt.
Da bleiben keine Fragen offen. Allerdings doch die vielleicht, dass man ja erst denkt, das ist eine ganz spannende Geschichte. Also gerade auch ne, mit diesem besonderen Element und so weiter. Aber dann wird es eben doch, würde ich sagen, klassisch, also viel Action, weniger Story. Oder ist da noch was, steckt da noch was drin, was wir jetzt noch nicht wissen?
Die Entwickler von Housemarque, die versuchen sich hier schon an einem Zusammenspiel. Also das Spiel und auch die Geschichte hat mehrere Ebenen. Manche mehr, manche weniger interessant. Da ist zum Beispiel eben dieser Konzern im Hintergrund, der Menschen so ganz erbarmungslos als Ressourcen verbraucht. Manche wenden sich dann auch gegen ihn. Und es gibt eben diesen Hauptheld Arjun und der bringt auch noch was mit.
Kein Wort über mich, es sei denn, du willst, dass sie von deinem Geheimnis erfahren.
Wovon sprichst du?
Du bist noch vor mir weggegangen, um nach deiner Lady zu suchen. Lass sie weiter glauben, dass ich tot bin. Dann verrate ich ihnen auch nichts von Nitya.
So läuft das also.
Also dieser Arjun sucht nach einer Frau, seiner Frau wahrscheinlich. Ich finde das nicht so spannend. Das ist so ein bisschen für mich zu viel, dieses Prinzessin-Retten-Ding, was da so zumindest angeteasert wird. Andererseits, die Welt ist voller Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Alles ist so voller neogotischer Kathedralen mit riesigen verstörenden Skulpturen, halb Mensch, halb Horrorwesen. Das ist sehr spannend und eindrucksvoll anzuschauen. Die Macher des Spiels geben auch an, sich am Gothic Horror des beginnenden 20. Jahrhunderts motiviert zu haben. Insbesondere der König in Gelb soll da eine Rolle gespielt haben von Robert W. Chambers von 1895. Das ist ein Buch und der König in Gelb ist so ein Theaterstück, das verrückt macht, wenn man es sieht. Und der Name des Hauptcharakters lässt sich also auch aus dem Sanskrit in so eine Anspielung übersetzen, die so ein bisschen ähnlich wie Gelber König klingt. Indische Mythologie spielt hier also auch eine Rolle. Das ist aber alles gut versteckt. Also ist so, diese Welt wirkt fantastisch und interessant und man will die durchsteigen, weil man mehr darüber wissen. Aber man lernt bei jedem Durchlauf vielleicht nur ein bisschen was Neues und das ist dann so im Einzelnen, ja, also diese Szenen, die man da miterlebt, die sind so eher belanglos. Mhm. Also wie so eine mittelgute Fernsehserie vom Unterhaltungsgrad. Und das kollidiert tatsächlich dann ein bisschen mit der Wiederholung, die das Ganze dann doch in die Länge zieht. Also im Grunde genommen, im Großen wirkt es spannend, aber im Konkreten wird es dann irgendwann so ein bisschen zäh.
Markus, ich bin jetzt unentschlossen. Also das sind alles sehr spannende Sachen. Andererseits dann eben auch wieder diese negativen Dinge. Also würdest du es empfehlen oder nicht?
Also man muss ehrlich sagen, es wirkt, wie gesagt, am Anfang sehr viel bombastischer und spannender, als es dann durchgehend ist. Wer weiß, vielleicht zieht es am Ende wieder an. Ich habe nur in Anführungszeichen die Hälfte gesehen. Insgesamt dauert das Spiel 20 bis 40 Stunden, je nachdem, wie gründlich man da durch diese Welt geht. Es gibt aber noch einen Aspekt, den ich wirklich toll fand und unwidersprochen loben will, den Schwierigkeitsgrad. Das kann am Anfang, und dafür sind diese Bullet-Hell-Spiele bekannt, sehr frustrierend sein, wenn man da nicht wirklich gut, also kein Gamepad-Akrobat sozusagen ist. Die Kugelhölle, die gibt es nicht umsonst, die heißt nicht umsonst so. Aber nachdem man ein paar Mal gescheitert ist, bietet das Spiel ein neues Menü an. Und da kann man sich den Schwierigkeitsgrad ganz detailliert so einstellen, wie man will. Und die Kunst, die sie geschafft haben, ist, es wird, wenn man es einfach macht, nicht langweilig. Es bleibt trotzdem eine Herausforderung. Trotzdem kann man es so spielen, wie man es selber genau braucht. Und die Ansage der Macher ist doch ganz klar, mach es so einfach, wie du dich wohlfühlst. Also sie lachen dich auch nicht aus. Das machen manche Spiele, wenn man einfach stellt mal so, haha, du Baby. Und das habe ich in dieser Qualität noch bei keinem anderen Actionspiel gesehen. Und das ist für mich der wirklich fantastische und empfehlenswerte Teil. Deswegen, wenn man Lust auf Action Bullet Hell hat, vielleicht auch gar nicht so gut ist und beeindruckende Architektur sehen will, dann auf jeden Fall für die Geschichte selbst, obwohl die spannend klingt, für die alleine würde ich es nicht empfehlen.
Also, gemischte Bilanz, aber doch auch alles sehr interessant. Unser Spielekritiker Markus Richter über Saros oder Saros, je nachdem, wie man es aussprechen will. Falls Sie es ausprobieren wollen, ist für PlayStation 5 erschienen, kostet etwa 80 Euro, also schon ein stolzer Preis auch.
Schon ein stolzer Preis.
Ja. So, danke dafür, Markus.
Sehr gern.